Recht herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und recht herzlichen Dank für die Einladung, Franz. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich Gemeinschaft mit euch haben darf heute Abend. Dass ich euch das, was ich auf dem Herzen habe, zu predigen, dass ich das auch weitergeben kann. Ich gestehe, das habe ich dem Franz letzte Tage geschrieben, ich bin im Augenblick, obwohl ich jetzt seit 5 Monaten Pensionär bin, unter Zeitdruck. Und von daher habe ich also wenig Zeit gefunden und ich habe gedacht, das, was ich heute Morgen in unserer Gemeinde gepredigt habe, das kann ich auch hier predigen. Das ist eine Lehre, die man überall hören kann, denke ich. Aber vorher habe ich noch was so auf dem Herzen. Mir ging das eine Lied so nahe gerade, das hat mich an gestern erinnert. Und ich möchte einen Vers kurz vorlesen aus Markus 13, 13. Da spricht der Herr über die Endzeit und über Verfolgung, die kommen würde. Und dann sagt er zum Schluss, wer aber bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Wir waren gestern, meine Frau und ich, recht überraschend für uns, zu einer Beerdigung eingeladen von einem lieben Bruder aus Schlattbergen. Keiner hatte damit gerechnet. Aber der Herr hat ihn ganz unverhofft zu sich geholt. Und wir haben da erfahren, am Dienstagmorgen, am Donnerstag vor Ostern ist der liebe Bruder gestorben. Und wir waren dann gestern zu dieser Beerdigungsfeier, Trauerfeier in Schlattbergen. Schöner Trauergottesdienst, schöne Beerdigung. So ist ein trauriger Anlass. Man ist traurig. Aber ich habe so empfunden, wie schön ist das, wenn jemand geht und wir jemanden loslassen müssen, wenn wir wissen, er ist beim Herrn. In diesem traurigen Gottesdienst, so von Trauer geprägt, brach das Licht der Hoffnung durch. Also ich habe das so empfunden. Die Hoffnung auf die Ewigkeit. Die Hoffnung darauf, dass er, so das war auch gerade in diesem Lied, ne? Der Herr hat uns ein Haus bereitet, einen Platz in seinem Haus. Ich weiß, ich bin sein Kind. Wie schön ist das, wenn wir wissen, wir sind seine Kinder. Wie schön ist das, wenn wir daran festhalten können, wenn wir durchgehen können. Und ich habe es auf dem Herzen, das zu sagen. Lasst uns festhalten. Paulus mahnt uns und auch Jesus hier an dieser Stelle mahnt uns, festzuhalten, auszuharren bis ans Ende, auch wenn es schwer wird. Ja, es gibt ja überall Anfeindungen. Von außen, manchmal auch von innerhalb der Gemeinde, manchmal habe ich meine eigenen Lebensprobleme, die mich erschüttern. Es sind immer Anfechtungen da, bis zum letzten Tag. Lasst uns darauf achten, dass wir diesen Lauf gehen bis zum Ende. Festhalten, standfest sein, zusammenhalten, in der Gemeinschaft der Liebe, in der geschwisterlichen Gemeinschaft, einander zu tragen, einander zu verstehen, einander zu ertragen, sich zu vergeben. Das, was Christus uns vorgelebt hat und gesagt hat, zu tun. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Und wer ist denn unser Nächster? Natürlich meint Jesus, darüber predige ich gleich auch noch, jeden. Aber wir sind uns doch auch die Nächsten. Lasst uns an der Versammlung festhalten, an der Gemeinschaft, darauf achten, dass wir durchgehen bis zum letzten Tag. Das war mir auch auf dem Herzen. Und jetzt komme ich zu meiner Predigt. Vater, und ich danke dir, dass du da bist, dass du mir Gnade schenkst, Herr, und ich möchte eigentlich nur das sagen, was du so mir aufs Herz gelegt hast, Herr, heute Morgen und jetzt auch hier dieses Wort. Herr, ich bitte dich, dass du Gelingen schenkst, dass du mir Konzentration schenkst, dass ich das so auf den Punkt bringen kann, so wie es dir gefällt. Herr, ich bitte auch, dass dieses Wort in unser aller Herzen fällt und hervorbringt, wozu du es gesandt hast, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, Lieben. Ich lese eine Bibelstelle vor aus der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. So, vielleicht mal so zur Einordnung. In welcher Gelegenheit spricht Jesus das, die Bergpredigt? Jesus ist noch nicht lange in den Dienst eingetreten. Er ist getauft worden, er hat den Heiligen Geist empfangen und machte sich auf den Weg, sammelte seine Jünger, lehrte sie und recht frühzeitig hatte er dann schon diese Gelegenheit zur Bergpredigt. Vorher, das lesen wir in Matthäus 4, Vers 17, verkündete er genauso, wie Johannes der Täufer das tat: Tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen. Dieser Aufruf, umzukehren, sich zu besinnen, innezuhalten über den eigenen Weg und zu reflektieren, wie ist mein Weg vor Gott, und dann umzukehren hin zu ihm, um in das Himmelreich zu kommen. Tut Buße, sagte er. Zwei Worte, eine Eintrittskarte. Und dann hat er diese Gelegenheit zu dieser Bergpredigt. Gelegenheit, sehr wahrscheinlich war das geplant. Ja. Das ist so, ich denke, das war so eine Anhöhe, so eine Kuppe. Und er predigt zu seinen Jüngern. Aber drumherum, das lesen wir auch, gab es also eine große Menge an Menschen aus den umliegenden Landstrichen, die sich zu ihm gesammelt hatten und ihm folgten und die ebenfalls zuhören. Und wenn wir so am Ende der Bergpredigt sind, zu Anfang hat man so den Eindruck, er spricht mit den Jüngern, aber am Ende der Bergpredigt sieht man auch, dass sie entsetzt waren über seine Lehre, die Menschen, weil er in Vollmacht sprach. Sie erkannten, das ist jemand, der hat was zu sagen, der redet nicht nur einfach so, dieser Rabbi. Der hat eine besondere Botschaft. Und er fängt dann an in seiner Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Die kennen wir alle, ne? Diese Aussagen, die damit anfangen, so die erste Seligpreisung, glückselig die, die geistlich arm sind. Ja, wo man dann gleich irgendwie so, wenn man das nicht versteht, ein Fragezeichen dran machen kann, was soll das denn wohl bedeuten? Ja, und die will ich jetzt nicht alle auflisten, diese Seligpreisung. Ich denke, ihr kennt die oder könnt sie auch nachlesen, aber daran geknüpft sind wunderbare Verheißungen. Ja, und die sage ich vielleicht mal. Ihr werdet getröstet werden. Ihnen wird das Himmelreich gehören. Sie werden die Erde besitzen. Sie werden satt werden. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie werden Gott schauen. Sie werden Gottes Kinder heißen. Ihnen gehört das Himmelreich. Diese Dinge verheißt Jesus all denen, die ihm folgen. Und er beschreibt in diesen Seligpreisungen im Grunde so die Charaktereigenschaften, das, was die Menschen ausmacht, wie sie sein würden, im Gegensatz zu den übrigen Menschen, was sie hervorheben würden. Sie würden anders sein. Ebenso wie er das als König in diesem Reich auch vorlebt. Und dann mündet er aus diesen Seligpreisungen dahin, dass er sagt, und so werdet ihr Salz und Licht sein für die Welt. Geschmack bringen, die Finsternis vertreiben. Und danach geht er über und spricht zu diesen Menschen über den alten Bund und über das Gesetz. Und man muss sich vorstellen, das waren Menschen, die hatten meiner Vorstellung nach überwiegend jüdische Wurzeln. Die kamen da aus der Gegend, die hörten das, die lebten in diesem Umfeld. des alten Bundes. Die wussten, was die Pharisäer sagten, hatten sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, gingen in die Synagoge, wurden dort gelehrt und so weiter. Die kannten das. Und zu denen spricht Jesus über das Gesetz. Das Gesetz, das so dieser wesentliche Bestandteil aus dem alten Bund war. Und mit denen spricht er darüber. Und dann sagt er halt, ich bin nicht gekommen, es kommt was Neues, aber ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Nee, ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Ich will dieses Gesetz erfüllen. Und dann fügt er hinterher, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, also das Ende der Zeiten, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Und die Kommentatoren sagen bei diesem Wörtchen alles, das ist die Erfüllung des Heilsplans Gottes, ist damit gemeint. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Und dann redet er so über Gesetze, über das Töten, Schwören. Er redet über die Feindesliebe, Vergelten, Ehebruch, Almosen geben. Der Ehebruch kommt später, glaube ich. Auf jeden Fall endet er dann diese Rede über diese Gesetze mit dem Satz, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Tja, hallo, gute Nachricht für uns Christen. Ganz ehrlich, wenn man das für sich liest und hört, dass Jesus das sagt, von dem Gesetz nehme ich nichts zurück. Und ihr müsst es tun und lehren und danach handeln, das kann schon Druck auslösen. Und wenn dieser Satz kommt, ihr müsst vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel ist, ja sag, ehrlich, wer kann das denn? Also irgendwie merke ich da, Jesus meint doch irgendwo sehr wahrscheinlich was anderes. Aber dieser Druck, der kann da entstehen. Manche fallen dann auch vielleicht so, und das erleben wir ja auch, in so eine Gesetzlichkeit und sind immer so mit dieser Frage auseinandergesetzt, was muss ich denn wirklich noch von diesem Gesetz, das doch in der Bibel steht, tun? Was muss ich denn da erfüllen? Muss ich das wirklich 100% einhalten? Wie sieht das aus? Also ich kenne so Menschen, die unter diesem Druck stehen, unter einem gewissen religiösen Druck handeln zu müssen. Und dann gibt es aber auch die andere Seite. Ja, diese Lehren, die dann eigentlich nur noch die Gnade, die wir ja haben. Ja, Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Er sagt es ja auch hier, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Die dann nur noch die Gnade im Fokus haben und sagen, Gesetz ist alter Bund, da haben wir doch gar nichts mehr mit zu tun. Vergiss es, brauchst dich nicht mit auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist eine spannende Frage. Was ist denn hier? Was meint denn Jesus? Was gilt denn für uns? Und diese Bergpredigt ist ja nicht nur mal irgend so eine Predigt. Das wird ja allgemein bezeichnet als Grundgesetz im Reich Gottes. So, das, was fundamental ist, was Jesus sagt, wie die Menschen sein sollen. Und ich möchte an dieser Stelle, da wo Jesus also über diesen alten Bund spricht, kurz mal über Bündnisse sprechen. Bündnisse gab es immer, also finden wir immer in der Bibel, von Anfang an, zwischen Menschen und besonders natürlich auch zwischen Gott und den Menschen. Ein schönes Beispiel für ein Bündnis ist das zwischen Jakob und Laban. Das lesen wir im 1. Mose Kapitel 31, wo sie dann so regeln untereinander und sich festlegen vor Gott, ja, ein heiliger Bund, sogar mit einem Opfertier, und sich festlegen und einem Bündniszeichen und sich festlegen, wie sie miteinander umgehen wollen, dass sie einander in Frieden begegnen wollen. So, und dann gibt es Bündnisse, die hat Gott gestiftet. Man fragt sich, warum eigentlich, ne? So, weil er hat ja aus einem Bündnis keinen Gewinn. Erstmal. So, wir kennen das Bündnis mit Noah. Das Bündniszeichen ist der Regenbogen. Wir kennen die Bündnisse, die er im 1. Mose 15 und 17 dem Abraham angekündigt hat. Eine große Nachkommenschaft. Ja, Abraham war gerecht vor ihm, weil er ihm glaubte. Eine große Nachkommenschaft, Bündniszeichen, war die Beschneidung. Und dann sehen wir dieses Bündnis, den alten Bund, so wie wir das nennen, eben den Gott mit seinem Volk Israel schloss. Aus Ägypten herausgeführt, an den Berg Sinai, Horeb wird er auch genannt. Und dann schloss er einen Bund mit ihnen. Und ich sag mal, der Mittler an der Stelle damals zwischen Volk und Gott war Mose. Und da lese ich jetzt mal zwei, drei Verse aus 2. Mose 19, ab Vers 5. Das ist jetzt also dieser Bundesschluss. Gott sagt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denen die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du, in Klammern Mose, den Kindern Israel sagen sollst. Und das tut dann Mose auch. Und das Volk, das steht jetzt im Vers 8, und alles Volk antwortete miteinander, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Tja, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Bundesschluss. Gott hat gesagt, sollen wir einen Bund schließen? Ihr sollt das und das tun. Ihr sollt heilig sein. Ein Volk von Priestern vor mir. Und sie sagten, ja, das wollen wir. Im Vertragswesen sagt man, zwei übereinstimmende Willenserklärungen. So kommt ein Vertrag zustande und auch ein Bündnis. Ne? Die Rechtssprache sagt, pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten. Und da fängt dann manchmal das Problem an. Verträge sind einzuhalten, Bündnisse sind einzuhalten. So, und da hatte das Volk Israel, wie wir wissen, so seine Problemchen. Sodass der Bund immer wieder gebrochen wurde, direkt nach Bundesschluss schon, als dann Mose die Gesetze empfing, wurde dieser Bund direkt das erste Mal gebrochen, indem sie sich das goldene Kalb machten. Und, ihr kennt die Geschichte, immer wieder fiel das Volk. Immer wieder brachen sie aus diesem Bund aus, bis nicht nur, dass sie nicht die Regeln befolgten, sondern dass sie Gott ganz verließen, anderen Göttern dienten, bis hin zu den schlimmsten Dingen, ja, Götzendienste, die damit verbunden waren, Kinder zu opfern. Ein Gräuel vor Gott, so weit entfernten sie sich von ihm. Und Gott hat sich in seiner Barmherzigkeit immer wieder seinem Volk zugewendet. Dreimal wurde dieser Bund erneuert. Einmal unter Josua, einmal unter dem König Josia und einmal nach dem Auszug aus der babylonischen Gefangenschaft durch Esra. Dreimal wurde dieser Bund erneuert. Ich sage euch was, Gott hat ein Interesse an uns Menschen. Gott hat ein Interesse an seinem Volk. Gott ist barmherzig. Gott ist langsam zum Zorn. Und er ist groß an Barmherzigkeit. Ja, mir fällt da eine Bibelstelle aus 2. Mose 34. Ob ich sie jetzt so schnell Da stellt sich Gott dem Mose vor. Und Mose sagt, ich möchte dich gern sehen. Ja. Und dann sagt Gott, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und das tut er dann auch. Jetzt muss ich nur finden, wo es steht. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Das ist Kapitel 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Das ist unser Gott. Auch schon der Gott des alten Bundes. Das ist unser Gott. Gott hat ein Interesse an den Menschen. Er liebt. Das ist unser Gott. Halleluja. Und deswegen war ihm daran gelegen, diesen Bund, dieses Volk, sein Volk, immer wieder zu berühren, immer wieder einzufangen, immer wieder auf seinen Weg zu bringen. So, und aber es fruchtete dich. Und dann hat er durch Jeremia ankündigen lassen, dass etwas Neues kommen würde. Jeremia 31, Vers 31, folgende. Sieh, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, den sie nicht gehalten haben, so dass ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Ich mache da mal eine kurze Pause. Habt ihr, das ist hier die Luther-Übersetzung. Die Elberfelder und die Schlachter, die sagen an dieser Stelle was anderes, einen anderen Wortlaut. Aber hier bei mir in der Luther steht, so dass ich sie zwingen musste. Sie haben den Bund nicht gehalten. Ich musste sie zwingen. Ist das nicht schrecklich? Was spricht das für eine Sprache? Das spricht doch diese Sprache. Der Bündnispartner will gar nicht, wehrt sich dagegen, hat dieses Gefühl von, ich muss in diesem Bund stehen. Ich möchte eigentlich was ganz anderes. Ich möchte da raus. Und Gott zwingt sie hinein. Das geschah immer durch Gericht. Und dann Umkehr. Gott zwingen musste, spricht der Herr. Ich lese jetzt weiter, Vers 33. Sondern das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Haus Israel schließen will, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und an ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und dann wird keiner mehr seinen Nächsten und kein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie werden mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Durch die Sündenvergebung, durch das, was zwischen ihm und seinem Volk liegt, würde er das bewirken, dass dieser Bund eingehalten wird. Er würde das Gesetz in ihre Herzen schreiben. Und zwar so, wie sagt er das hier? Sondern sie werden mich alle erkennen. Und wisst ihr, was für mich da schon durchstrahlt? Was für eine Qualität dieser neue Bund haben wird, aus Gottes Sicht haben soll? Nicht mehr unter dem du musst mein Volk sein, sondern aus der Erkenntnis. Dieses Wort, was hier steht im Hebräischen, ist dasselbe Wort, das wir im ersten Buch Mose 4 lesen, wo steht, dass Adam seine Frau erkannte. Dieses Wort erkennen, das ist im Hebräischen Yada, meine ich, Yada, Das heißt, eine tiefe Erkenntnis, das hat was mit gegenseitigem Vertrauen zu tun. Sich nahe kommen, sich auch entblößen können voreinander. Das beschreibt ein tiefes, inniges Beziehungsverhältnis, basierend auf Liebe. Das strahlt er durch. Gott sagt, ich werde da was in die Herzen legen, dass sie mich erkennen, wie ich bin, und dass sie mich lieben können. Dass sie mich lieben können. Wie leicht wird es, in einem Bund zu stehen, wenn wir den Herrn, unseren Gott, lieben können und nicht das Gefühl haben, da ist eine Knute über uns, die uns verfolgt. Und wir wissen, wie dieser Bund, den Gott hier ankündigt, zustande gekommen ist. Das will ich jetzt gar nicht groß ausführen. Wir wissen, es ist durch Jesus Christus geschehen. Lukas 22, als er das Abendmahl einsetzt, sagt er: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Er hat es getan. Jesus hat es getan. Durch sein Blut konnte dieser Bund gestiftet werden. Und wenn wir in den Hebräerbrief schauen, dann sehen wir, wie das umschrieben ist. Mit Bezug zum alten Bund. Jesus war nicht wie die Propheten, sondern zu Beginn des Hebräerbriefes steht da: und jetzt sprach Gott selbst zu uns durch seinen Sohn. Jesus, beschreibt der Hebräerbrief dann weiter, war der vollkommene Hohepriester. Nicht nach der alten Ordnung begrenzt wie Aaron, sondern einer nach der Ordnung Melchisedeks, der das volle Maß erfüllte. Und es ist dann beschrieben, dass er in das Zelt, in die Stiftshütte ging, aber dann nicht natürlich in das gemachte Zelt, sondern wirklich in die Gegenwart Gottes und dort ein vollkommenes Opfer brachte. Sodass dann im Hebräer 9, Vers 15 steht: und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch den Tod, durch seinen Tod, der zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund geschehen ist, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Der Tod ist geschehen, um die Übertretungen unter dem ersten Bund nach dem Gesetz, um davon zu erlösen. Gnade, Gerechtigkeit über diesem Gesetz. Das hat Jesus für uns getan. Und jetzt gehe ich mal zurück an diese Stelle, die ich eingangs gelesen habe, aus der Bergpredigt. Und da müssen wir uns jetzt mal das mal anschauen, um das wirklich so ein bisschen aufdröseln. Jesus sagt: ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jetzt löst bei mir so die Frage aus: hat Jesus dieses Gesetz erfüllt? Vollkommen erfüllt. Ja, gerade habe ich aus dem Hebräerbrief so gesagt: ja, er war das Vollkommene. Aber ich sage euch was, Jesus meint das viel tiefer, als es so oberflächlich erscheint. Denn wenn wir in die Evangelien schauen, da findest du viele Stellen oder etliche, in denen du siehst, dass Jesus die Gesetze, diese Gesetze, die da waren, Reinheitsgebote, Fastengebote, Sabbatgebote, dass er sie nicht erfüllte. Er hielt sich nicht daran. Ja, kennt ihr diese Geschichte, wo er dann mit den Jüngern unterwegs ist auf dem Sabbat und die pflücken die Ähren? Und dann kommen die Pharisäer und sagen: was pflücken die am Sabbat? Da, ne? Und so weiter. Ja, hat Jesus in Weisheit irgendwas drauf geantwortet. Oder als er an dem Sabbat einen Kranken heilte. Ja, Aufruhr bei den Pharisäern. Das ist doch ein Gesetzesverstoß. Also wir erkennen doch daran, dass Jesus, und das hat er in diesen Zusammenhängen ja auch immer wieder gesagt, es geht doch nicht darum, den Buchstaben zu erfüllen, sondern den Kern des Gesetzes zu erfüllen. Was ist denn der Kern des Gesetzes? Was Jesus erfüllt hat. Das höchste Gebot. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit all deinem Sein. Liebe ihn und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Irgendwo habe ich es stehen. Matthäus 22, 40. Ja, da ist dieses Gespräch mit dem Pharisäer über das höchste Gebot. Und da sagt Jesus, Vers 37 im Kapitel 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt hört mal. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, erfüllt die Gebote, das ganze Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Und wenn ich zurückschlage, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Er hat die Liebe des Vaters offenbart. Er hat keine Unterschiede gemacht zwischen Menschen. Das machten nämlich die Pharisäer damals. Das habe ich jetzt so in der Vorbereitung das erste Mal so gelesen. Das fand ich ganz interessant. Die Pharisäer hatten bei diesem Gebot, liebe deinen Nächsten, das so irgendwann dann ausgelegt, dass sie sagten, ja, mein Nächster, wer ist denn mein Nächster? Mein Nächster ist mein Pharisäerkollege. Und da sollte diese Liebe gelten. Oder je nachdem, wo du stehst, da hast du deine Nächsten. Und da sollst du lieben. So war die Lehre bei den Pharisäern. Jesus sagt was anderes. Jesus liebte jeden. Die Pharisäer verfluchten und hassten und beschimpften diejenigen, die nicht in ihre Normen passten. Diejenigen, die nicht das Gesetz voll erfüllten, empfingen ihre Ablehnung. Die Zöllner, die Sünder, die Huren. Und Jesus wandte sich diesen Menschen zu. Er offenbarte die Liebe Gottes. Er erfüllte das Gebot, so wie Gott es meinte. So verstehe ich das hier. Wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und in Römer 10 lesen wir, ich und meine Zettelwirtschaft, dass in Christus, denn Christus ist des Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und das ist der Inhalt des neuen Bundes. Wir werden gerecht aus Glauben und damit gefällt das Gesetz von uns ab. Wir dürfen aber nicht dabei stehen bleiben. Jesus hat das Gesetz erfüllt und er hat uns auch vorgelebt, wie wir es erfüllen können. Ich sagte, liebe deine Nächsten, liebe Gott, ja. Aber wie hat Jesus das denn gemacht? Er sagte, Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist es, Gottes Willen zu tun. Also das, was ihn stärkt, das, was er begehrt, das, was sein Leben ausmacht, was er zum Leben braucht, er war darauf fokussiert, den Willen des Vaters zu tun. Und das tat er bis zum Schluss im Garten Gethsemane, im Todeskampf, als er Blut schwitzte und sagte, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, knüpfte er gleich an, aber dein Wille geschehe. Und er hat uns gelehrt, wie wir beten sollen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wenn ich das bete, ist das nicht so, als wenn ich vorm Fernseher sitze und sage, mal schauen, was dann da so passiert. Wenn ich das bete, dann ist das mein Gebet. Dann bin ich da voll mit drin. Dann meint dieses Gebet, dein Wille geschehe durch mich. Ich habe einen Anteil daran. Und dann erklären sich auch so Bibelstellen, wie aus Matthäus 7, Vers 21 zum Beispiel. Ja. Da geht es, das ist bei mir das Kapitel überschrieben, um die enge Pforte und die falschen Propheten. Und da sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist ja was, ne? Das ist so, Herr, Herr, sagen wir schnell. Können wir leicht sagen. Aber das ist nicht der Maßstab Jesu. Er sagt, das ist nicht mein Maßstab. Du kannst vielfach sagen, Herr, Herr, für mich ist wichtig, dass du den Willen des Vaters tust. Liebe den Herrn, deinen Gott. Liebe deinen Nächsten. Oder eine andere Bibelstelle. Matthäus 12, Vers 50. Das ist so die Frage, wer ist denn dein Bruder und wer ist deine Mutter, Jesus? Und er sagt, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Das sind die, die zu mir gehören. Genau das Gleiche. Den Willen des Vaters tun. Und das ist für mich jetzt keine Anstrengung, kein Kampf, jeden Tag so neu finden müssen, Herr, was ist denn heute dein Wille? Sondern das ist das. Liebe Gott mit ganzer Kraft, mit all deinem Sein. Lass ihn die Mitte deines Lebens sein. Richte dich nach ihm aus. Und liebe deine Nächsten. Übe Vergebung. Jage dem Frieden nach mit ihm. Bevor du zum Altar gehst und du weißt, da ist jemand, der hat was gegen dich, versöhne dich mit ihm. Und wenn du in Sünde gefallen bist, tu Buße, weil du Gott liebst. Liebe deinen Nächsten. Ja. Und dann doch noch die Frage, welche Bedeutung hat denn dann dieses Gesetz noch für uns? Was ich vorhin mal so gesagt habe, ja. Hat das eine Relevanz, diese ganzen Gebote und alles? Jesus hat es doch erfüllt. Und wenn ich das in Liebe leben kann und das dadurch erfülle, dann ist es ja gut. Ja, es gibt ja diese Stimmen, sagte ich vorhin schon, schere dich doch nicht daran, Mann, vergiss es, nicht drauf gucken. Nee, sage ich, weil, da orientiere ich mich an Paulus. Römerbrief, Kapitel 7, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber ab Vers 7 folgende, könnt ihr gerne nachstudieren, da kommt er dann zu dem Schluss, das Gesetz ist heilig. Da spricht er von diesem Gesetz des alten Bundes. Es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut, es ist zum Leben gegeben. Es ist geistlich, weil es von Gott gegeben ist. Und im 2. Timotheus lesen wir, ist auch von Paulus geschrieben, dass dieses Gesetz, die alten Schriften, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Schrift ist geeignet, dich weise zu machen. Weise machen, kann dich weise machen zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Also dieses Gesetz ist nach Paulus Worten gut. Und es ist auch noch aus einem anderen Sinne gut. Vers 7, das will ich dann auch jetzt mal lesen. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich ohne das Gesetz nicht erkannt. Das Gesetz. Und wir lesen das auch im Galaterbrief. Im alten Bund hatte das Gesetz die Funktion, so beschreibt der Paulus das im Galaterbrief, eines Paidagogos. So heißt es im Griechischen. Davon leitet sich dieser Begriff Pädagoge aus. Und das war damals ein Sklave, der den Auftrag hatte, den Sohn des Herrn zur Schule zu begleiten und davon abzuhalten, dass er irgendwie stiften ging und stehen blieb und sich trödelte oder sonst irgendwas. Das war der Ursprung. Und der ging mit einer Knute hinterher und trieb ihn an. Und später haben sich dann daraus auch wirklich Lehrer entwickelt. Sklaven, die erzogen die Kinder. Dieses Bild ist da. Und das Gesetz wird gesehen als, in einer anderen Übersetzung heißt es, Zuchtmeister zu Christus hin. Es hält uns die Sünden vor Augen. Wenn wir das Gesetz nicht hätten, hätten wir kein Sündenempfinden. Wir hätten vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen. Aber wir wüssten nicht, was Gott dazu sagt. Das Gesetz zeigt uns an, wenn wir sündigen. Ja? Und das ist ja dieser Kampf, den Paulus auch beschreibt im Römerbrief. Dieses innere Erleben, da ich liebe das Wort Gottes, ich liebe das Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ja, ich möchte es tun, ich erkenne es als gut, aber ich erkenne auch, dieses Gesetz herrscht nicht über mich, sondern die Sünde herrscht über mich. Da ist ja dieser Kampf, dieser innere Kampf. Zu benennen dann aber auch, das ist Sünde und das, was Gott will, ist was anderes. Ja, und so kommt Paulus dann dahin und sagt, ohne das Gesetz hätte ich die Sünde nicht erkannt. Und ich sage uns was, wir brauchen das Gesetz. Ich brauche das Gesetz, um mich reflektieren zu können vor Gott, um zu sehen, wie ich ticke, was sich in mir regt, welche Dinge ich möchte, wo ich weiß, das ist mein Fleisch, um Kraft zu bitten, um Stärkung auf seinem Weg zu gehen, ihn um seinen Geist zu bitten, wie wir das heute Morgen schon getan haben, dahin zu kommen, zu überwinden, ja, mich zu heiligen für ihn. Ich brauche das Gesetz. Wir sind nicht mehr so unter dieser Knute wie unter diesem alten Gesetz. Ja, wie im alten Bund. Das sagt uns der Galaterbrief auch. Vers 25, glaube ich. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, unterstehen wir nicht mehr dem Erzieher, weil wir gerecht sind vor Gott. Und trotzdem ist dieses Gesetz uns gegeben, um Sünde zu erkennen. Und die frohe Botschaft ist doch die, dass der Herr gesagt hat, ich gebe mein Gesetz in eure Herzen. Das geschieht durch sein Wort. Das geschieht durch seinen Geist, dass Jesus in uns Gestalt annimmt. Ich komme früher zum Schluss, als ich wollte, aber das ist gut, weil ich bin gut in der Zeit. Glaube ich, oder? Bin ich schon zu lange? Sonst müsst ihr mir... Ich lese zum Abschluss einen Vers. Aus dem Titus 2, Vers 11. Das ist doch das Schöne heute unter Jesus. Ja, wir haben letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Gott hat mit der Auferstehung alles beglaubigt, was in Jesus geschehen ist. Die ganzen Prophezeiungen, die gewesen sind, auf Jesus hin, alles das, was im Alten Testament angekündigt ist, ist erfüllt in Christus. Er ist auferstanden. Und die Apostelgeschichte, Kapitel 17, sagt uns, Gott hat es beglaubigt. Und seitdem stehen wir in diesem Gnadenbund. Und in Titus lesen wir, denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und erzieht uns, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Ja, da mache ich jetzt mal einen Cut. Ja, die Gnade, die Christus uns gebracht hat, ist nicht nur eine einmalige Begnadigung. Die Gnade ist jeden Tag da. Sie erzieht uns, nach dem Willen Gottes zu leben, in Ehrfurcht vor ihm, Sünde zu lassen. Sie bringt uns dahin, das höchste Gebot zu erfüllen. Es ist Gottes Werk an uns. Es ist seine Gnade, sein Gnadenbündnis in Jesus Christus. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du das so gegeben hast. Herr, ich bin froh und dankbar, dass du deinen Sohn geschickt hast. Ich bin froh und dankbar, dass wir dieses Gesetz nicht mehr erfüllen müssen, sondern dass du gesagt hast, du vergibst die Schuld und du beseitigst die Sünde und dass du gesagt hast, dass wir dich erkennen dürfen. Ich bin so froh und dankbar, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Herr, ich bitte dich, erfülle uns mit deinem Geist. Zieh uns hin zu dir. Öffne uns die Augen für dich. Lass uns vertraut miteinander sein. Von Herz zu Herz, mein Gott. Herr, hilf uns auf unseren Wegen und du weißt, wo wir stehen, Herr. Herr, und in unseren aktuellen Fragen und Problemen bitten wir dich, dass du uns, Herr, in deiner heilbringenden Gnade hilfst. In Jesu Namen. Amen.